Wir sind bester Laune, also Dirk Krampfe und ich, oder? Wir sind bester Laune, kann man sagen.
Ja, guten Morgen erstmal, auf jeden Fall, denn eigentlich habe ich ab heute Urlaub und das ist sozusagen meine letzte Amtshandlung vor ein paar Tagen Ausspannen und von daher ist die Laune natürlich gut, auf jeden Fall.
Sehr gut. Hallo und herzlich willkommen zum BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Wir lassen uns nicht anmerken, dass der BVB in den letzten beiden Spielen nicht gewonnen hat. Über diese werden wir aber natürlich sprechen und wir haben so viele Hörerfragen bekommen, dass ich eigentlich Dirks Urlaub nach hinten schieben müsste, aber ich freue mich ja sowieso, dass er mir noch zur Verfügung steht. Er war nämlich in Leipzig, sage ich fast schon. Das stimmt ja gar nicht, war ja ein Heimspiel gegen Leipzig im Stadion mit dabei und er war auch in Nikosia vor Ort. War es eigentlich eine schöne Reise?
Ja, doch, muss man sagen. Wobei natürlich dann 4 Stunden Flug hin, 4 Stunden Flug zurück. Auf dem Hinflug mussten wir dann auch noch eine halbe Stunde auf die Startfreigabe warten, also in einem sehr, sehr engen Flieger. Das war schon irgendwie ein bisschen strapaziös, aber es war so Hochsommer dort, 30 Grad, fast schon zu heiß für mich. Und ja, ist ja auch eine interessante Geschichte mit dieser geteilten Stadt und geteilte Insel. Ein türkischer Teil gibt's da ja noch und mit einer richtigen Grenze und Zäunen und so. Also das war schon interessant. Der Fußball war es dann nicht so sehr, das haben ja dann auch alle mitbekommen, die das Spiel gesehen haben. Deshalb wahrscheinlich auch die Vielzahl von Reaktionen auf dieses 1:1.
Ja, da gab es etliche Hörerfragen und die Kritik wird direkt laut an Peter Bosch. Aber wir wollen ja alles ganz in Ruhe und sachlich besprechen. Auch Roman Bürki wird kritisiert von allen Seiten. Das ist natürlich auch ein Thema. Sprechen wir zunächst noch ganz kurz über das Spiel gegen Leipzig am vergangenen Samstag. Das war ein Spiel, was man als neutraler Zuschauer sehr gut zuschauen konnte. Eigentlich ein bisschen ähnlich wie die Partie gegen Real Madrid mit einem Gegner, der mindestens ebenbürtig war, vielleicht sogar besser. Wie siehst du das?
Ja, das war ja der Tenor, der, glaube ich, auch, wo Einigkeit auch herrschte. Also sehr, sehr guter Auftritt von Leipzig, muss ich sagen. Da konnte man ja auch eigentlich jetzt, ja, hätte ich fast gesagt, schon so nicht mit rechnen, denn die hatten ja auch so ein bisschen ihre Probleme, aber was ich da gesehen habe, hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Gab dann eben auf Dortmunder Seite leider ein paar individuelle Fehler und die dann letztlich auch zu der Niederlage geführt haben, aber es war am Ende, glaube ich, ein verdienter Sieg, muss man sagen, denn Leipzig hat sehr reif gewirkt, sehr, ja, solange die Kraft reichte, sehr hoch gepresst, eigentlich so das, was Dortmund machen wollte. Waren so ein bisschen Parallelen, wie du es schon gesagt hast, auch zum Spiel gegen Real, sehr ansehnlich, viel Offensivfußball und eine Mannschaft eben, die eigentlich das gemacht hat, was der BVB gerne spielen möchte und die Borussia damit auch vor Probleme gestellt hat.
Sehr auffällig war auch, dass Borussia Dortmund über die Außenbahn nicht so viel hinbekommen hat, also defensiv.
Ja, das ist ja eine Geschichte, die sich schon länger hinzieht. Es war ja auch noch ein Spiel, in dem Peter Bosch dann auch improvisieren musste, weil Lukas Piszczek eben ausgefallen ist. Toljan ging dann nach rechts, Zagadou wieder auf die linke Seite. Toljan kann das spielen sicherlich, ist aber, glaube ich, im Moment so ein bisschen auch, ja, von der Rolle vielleicht auch noch ein bisschen überfordert mit diesem Sprung von so einem etwas beschaulichen Verein zu eben so einer Größe wie Borussia Dortmund. Ich glaube, da spielen sehr, sehr viele Faktoren eine Rolle. Man hat auf einmal nicht 25, 30.000, sondern 80.000 Zuschauer. Es schaut jeder ganz besonders genau hin. Das ist in Hoffenheim sicherlich noch ein bisschen anders. Und ich glaube, er ist im Moment ein bisschen überfordert mit dieser Rolle. Ist, glaube ich, ein ganz guter Junge, allerdings auch noch sehr jung und in diesem Spiel eben auch an seine Grenzen gestoßen. Sah dann bei 2 Gegentoren ja nicht so besonders gut aus. Ja, und auf der anderen Seite, Zagadou, eben immer noch Notbesetzung auf der linken Seite, auch nicht seine Stammposition, von daher über beide Außen defensiv natürlich nicht die optimale Besetzung. Und ja, gerade rechte Seite hat sich Leipzig natürlich so ein bisschen auch ausgeguckt. Wenn ich an diese Freistoßvariante denke, wo dann Toljan gegen Halstenberg köpfen muss, der irgendwie 2 Köpfe größer ist. Das sah schon einstudiert aus, hat dann sofort auch zum Erfolg geführt. Und ja, nichtsdestotrotz muss natürlich, diese ganzen Situationen müssen natürlich besser verteidigt werden. Das war auch so Tenor nach diesem Spiel. Ja, sehr reife Leistung der Leipziger, glaube ich, kann man sagen. Verdienter Sieg am Ende und so ein kleiner Dämpfer für den BVB, der sich dann ja leider am Dienstag eben dann auch noch fortsetzte.
Das war die erste Heimspielniederlage nach 41 Partien, habe ich das richtig im Kopf?
Mhm. Ja, ganz genau. 41 Spiele vorher nicht verloren und das 42. jetzt ist dann leider wieder passiert.
Und hinten raus hatte man das Gefühl, Borussia Dortmund könnte noch den Ausgleich sozusagen erzwingen, aber Jamulenko hat dann eine Riesenchance gehabt. Der Ball war aus seinem besseren linken Fuß und er hat ihn irgendwie anderthalb, zwei Meter drüber gesetzt. Das wäre die Gelegenheit noch gewesen, da zum Ausgleich zu kommen.
Ja, war ein bisschen schwierig zu nehmen. Ich glaube, er musste auch sehr, sehr schnell reagieren. Auch noch eine knifflige Situation mit Aubameyang vorher, weil er eben gehalten wird auch. Aber das Halten war eben auch vor dem 16er. Sonst hätte er, glaube ich, auch eben, wäre auf den Elfmeter auch gegangen. Er hat dann beschlossen, was ja grundsätzlich auch nicht schlecht ist, dann nicht sich fallen zu lassen. Diesen Kontakt eben nicht für sich auszunutzen, war dann halt vielleicht ein bisschen aus dem Gleichgewicht und ja, leider der Ball nicht drin, Abpraller dann zu Jamulenko, den kann man machen, vielleicht muss man ihn sogar machen, aber ja, sollte in diesem Spiel eben nicht sein.
Dann gehen wir weiter zum nächsten Spiel, zu der Partie in Nicosia. Vorher haben alle gesagt, ja, das ist eine klare Kiste, also 6 Punkte gegen Nicosia muss man holen, wenn man überhaupt noch eine Chance haben möchte, weiterzukommen. Jetzt hat dann auch noch gleichzeitig Tottenham einen Punkt bei Real Madrid geholt, also nichts hat zusammengepasst, aber selber die Leistung, die eigene von Borussia Dortmund war über die 90 Minuten gesehen, ganz klar enttäuschend.
Kann man nicht anders sagen. Ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Und das war eben sehr, sehr überraschend, weil die Bedeutung dieser beiden Spiele jetzt gegen Nicosia natürlich jedem auch klar war. Das war im Vorfeld auch groß thematisiert worden. Zählen nur die 6 Punkte. Und ich glaube, wenn man das auch sieht, das ist eine Mannschaft gewesen, ja, die viel Kampf zu bieten hatte, die auf Konter gesetzt hatte, die auch ein paar Nadelstiche setzen konnte. Vor allen Dingen hier Poté hat mir gut gefallen, der dann ja sehr früh reinkam. Die haben schon ziemlich viel Wirbel gemacht, aber auf der anderen Seite muss man, glaube ich, sagen, Zypern ist jetzt nun kein internationales Schwergewicht, der Fußball, der dort gespielt wird. Ich würde jetzt mal die als Zweitligamannschaft ansiedeln, vielleicht im oberen Drittel. Aber da hätte eigentlich eine Mannschaft wie Borussia Dortmund auch angesichts der Bedeutung dieses Spiels ganz anders auftreten müssen. Ich glaube, man hätte einfach viel schneller und viel deutlicher demonstrieren müssen, dass man die bessere Mannschaft ist. Und das ist überhaupt nicht gelungen. Es war völlig uninspiriert, wie ich fand. Tempo fehlte, Überraschungsmomente fehlten. Man hat, glaube ich, 73% waren es am Ende Ballbesitz gehabt. Und es ist, glaube ich, viel zu wenig dabei rumgekommen dann. Waren ja im Endeffekt 2 Halbchancen in der ersten Hälfte. Und nach dem Ausgleich dann noch die beiden Aluminiumgeschichten. Einmal der Schuss von Kagawa und dann ganz zum Schluss den Ball von Aubameyang, den der Torwart mit dem Reflex noch an den Pfosten lenkt. Also mit viel Glück gewinnt man dieses Ding dann am Ende sogar noch. Dann hätte man vielleicht im Mantel des Schweigens da schnell drüber decken können. Dadurch, dass es jetzt eben nur das Unentschieden war, was im Prinzip schon das Aus in der Champions League bedeutet, kann man das, glaube ich, nicht tun. Zumal es eben so ein Trend ist, der jetzt in den vergangenen Wochen ja eigentlich schon eingesetzt hat und der schon länger zu beobachten ist. Augsburg, wenn man sich erinnert, war vor der Länderspielpause jetzt auch kein tolles Spiel von Borussia Dortmund. Das hat man ein bisschen Glück gewonnen, sodass also ja so ein kleiner Trend erkennbar ist, den man, glaube ich, jetzt auch nicht mehr verleugnen darf. Irgendwie ist Spielfreude ein bisschen abhandengekommen. Man quält sich so durch diese Spiele und da gilt es jetzt also dringend, das Stoppsignal zu setzen, denn ich glaube, Samstag in Frankfurt ist auch eine heikle Geschichte. Da hat Dortmund ja nicht so gut ausgesehen in den vergangenen Jahren öfter schon mal. Und ja, es sind schwierige Wochen gerade jetzt, muss man sagen.
Du hast jetzt gerade gesagt, das ist eine Mannschaft auf vielleicht etwas höherem Zweitliganiveau. Da spielen so Leute wie Igor De Camargo. Da habe ich gedacht, wow, dass der noch spielt, interessant. Dann wurde Michael Poté eingewechselt, weil De Camargo verletzt war. Und ich dachte noch, Poté, kommt dir bekannt vor. Ja, war Durchschnittsstürmer bei Dynamo Dresden für ein paar Jahre.
Ganz genau.
So,
ja, ganz
also genau. Das sind die Leute, die dann irgendwie Borussia Dortmund vor Probleme stellen. Und das waren ja noch die bekannten Namen dieser Mannschaft. Das muss man sich mal vorstellen.
Ja, mit den anderen Namen konnte man nicht so ganz viel anfangen. Die beiden haben halt in Deutschland mal gespielt, von daher kannte man sie. De Camargo, wie du schon sagst, war mal bei Gladbach, das ist auch schon ein bisschen her. Also auch eigentlich hat sein Zenit, denke ich mal, überschritten und der Poté bei Dresden. Er hat das aber sehr gut gemacht und ja, es ist schon so ein bisschen bezeichnend, dass eben Dortmund eben auch gegen solche Mannschaften dann defensiv auch Probleme bekommt. Und jetzt gab es natürlich nach dem Rückstand auch nur noch Flucht nach vorn sozusagen. Von daher war es auch logisch, dass sich Räume für Konter ergeben. Aber insgesamt ist einfach das Abwehrverhalten seit Wochen ja eigentlich Thema und ja, sie bekommen keine Stabilität rein. Das war so ein bisschen natürlich auch damit erklärt, dass viele Verletzte da waren, Außenverteidigerpositionen immer wieder neu besetzen. Aber jetzt hat Bosch am Dienstag dann eben mit 3 Innenverteidigern gespielt, hat Bartra auf die rechte Seite gezogen, was uns so ein bisschen überrascht hat. Da hatten wir eigentlich dann Sokratis eher erwartet, der das in der Bundesliga ja auch schon mal gespielt hat und auch in Bremen sogar über längere Zeitraum gespielt hat. Es war also so ein bisschen Flickschusterei und trotz des Comebacks von Marcel Schmelzer ist es eben nicht gelungen, hinten Stabilität reinzubekommen. Und das ist so ein Grundsatzproblem, an dem gefeilt werden muss. Ja, jetzt haben wir am Wochenende das Problem, dass Toprak eben noch fraglich ist. Oberschenkelzerrung, wie Borussia Dortmund eben gestern mitgeteilt hat. Einsatz nicht ausgeschlossen, heißt aber auch, er kann natürlich trotzdem ausfallen. Sokratis ist gesperrt, also auch da wieder weiter ein Flickenteppich. Da muss man mal sehen, wie Bosch dann darauf reagieren wird. Ja, insgesamt aber eben keine souveräne Vorstellung der gesamten Mannschaft, jetzt nicht nur der Defensive, denn Abwehrarbeit fängt ja auch vorne schon an und auch vorne war sehr enttäuschend, uninspiriert. Sehr, sehr merkwürdig, denn jeder wusste ja eigentlich, worum es geht.
Wir haben so viele Hörerfragen. Also, wir könnten jetzt noch locker eine halbe Stunde nur über dieses Spiel sprechen, aber einige der Fragen beschäftigen sich natürlich mit der Partie. Deswegen schlage ich vor, Dirk, wir gehen einfach mal die Hörerfragen durch, denn das sind etliche. Warum war denn Mo Dahoud nicht im Kader? Kann man ja nur hoffen, dass er verletzt war, schreibt Lars. Ansonsten könnte er es nicht verstehen und dafür Isak mit dabei. Oh no.
Ja, ja, habe ich auch gelesen bei Twitter. Nee, Dahoud ist kurzfristig ausgefallen, hatte wohl eine leichte Grippe oder einen Infekt. Auf jeden Fall stand nicht im Kader. Ich denke mal, das wird sich aber jetzt bis zum Wochenende wieder beheben lassen und dann wird er zurückkehren.
Lars ist übrigens kein Castro-Fan, aber er fragt sich, warum er nach so einer ersten Hälfte nicht eingewechselt wird, weil das ja jemand ist, der dem Spiel sehr viel Struktur geben kann.
Ja, das hat man aber umgekehrt auch gesagt. Warum spielt dann Castro gegen Leipzig, geht relativ unter und warum bekommt Kagawa da keine Chance? Das hat man sich eben dann auch von Kagawa erhofft. Und ich fand auch, dass Kagawa ganz gut angefangen hat. Er hat sich dann aber leider so ein bisschen vom allgemeinen Trott hinterher dann mitziehen lassen. Das ist so eine Geschichte, Bosch hat dann eben anders reagiert und hat sich anders entschieden. Man kann natürlich generell jetzt immer sagen, klar, warum hat der dann nicht gespielt? Vielleicht wäre es mit dem besser gelaufen. Das ist ein bisschen hypothetisch. Also auch Castro hatte ja schon seine Chancen und hatte schon Spiele, in denen er natürlich eben von Anfang an gespielt hat und hat es da auch nicht immer hinbekommen. Also Bosch hat sich jetzt so entschieden. Ich denke, Götze war logisch, dass er spielt und hat sich auf der anderen Halbposition eben für Kagawa entschieden.
Ja, ich meine, wenn man dann die Qual der Wahl hat, dann kann man das auch machen, finde ich ja in Ordnung, denn Castro war jetzt nicht so überragend gegen Leipzig, wie du schon gesagt
Nein,
hast.
Eben, absolut. Also das ist ja immer so eine Geschichte, der Trainer sieht die Spieler im Training, das ist manchmal auch eine Bauchentscheidung oder es kommt eben auch darauf an, gegen welchen Gegner bevorzuge ich welchen Spielertyp, was brauche ich da und vielleicht hat Bosch sich einfach gedacht, es wird eine massierte Deckung, das kam ja auch so, es war ein sehr, sehr defensives 4-4-2, was Nicosia da gespielt hat und vielleicht brauche ich da einen Spieler, der sehr eben enge Drehungen machen kann und ich glaube auch, dass vielleicht Kagawa mehr so der Typ ist, der dann eben die kleine Lücke erspäht und ausnutzt, aber gut, das war jetzt eben am Dienstag dann leider auch nicht so, ist auch nach hinten losgegangen.
Dann kommen wir zur Frage von Flo, wie soll Piszczek bis zur Winterpause ersetzt werden, denn Toljan hat zu offensichtliche Defizite im Stellungsspiel und bei Zweikämpfen und wie lange fällt Dom denn aus, der könnte das aus seiner Sicht wahrscheinlich besser regeln. Ja, das glaube ich tatsächlich auch, denn Dom ist auf dem Level natürlich deutlich erfahrener als Toljan, aber ich meine, der wäre länger raus.
Ja, ja, Dom ist ja mit seiner Hüft-OP, die ist ja glaube ich kein Thema mehr, also denke mal, der kann froh sein, wenn er eben zur Vorbereitung, zur kurzen Vorbereitung in der Winterpause sehr, sehr belastbar schon wieder sein sollte. Ob das dann so klappt, weiß ich auch noch nicht. Aber vorher, glaube ich, ist das kein Thema. Man hat ein paar Bilder jetzt gesehen, wie er auch in der Reha eben ist. Er ist noch nicht wieder auf dem Platz. Also das wird noch ein bisschen dauern. Und in der Tat ist es auf der Position jetzt wirklich sehr, sehr eng. Denn ich weiß nicht, wie Bosch da mit Toljan umgehen will. Er ist ja dann auch eingewechselt worden. Gab dann wieder eine Szene, wo er getunnelt worden ist und nicht gut aussah. Also vielleicht muss der Junge vielleicht mal im Moment jetzt einfach auch mal durchschnaufen und vielleicht muss man ihn mal zur Ruhe kommen lassen, denn jetzt die letzten zwei Spiele, das war schon nicht gut. In den Spielen davor war es defensiv auch manchmal ein bisschen wackelig, da hat er offensiv noch so ein paar Akzente setzen können, aber jetzt die letzten beiden war schon ja individuell dann auch von ihm keine guten Auftritte und das bleibt für die nächsten Wochen, glaube ich, eine Position, auf der es schwierig ist. Der nächste, der zurückkommen wird, ist Guerrero, ist aber eigentlich auch am Linksfuß und mehr für die linke Seite. Ja, ich weiß nicht, was Bosch sich einfallen lässt. Wie gesagt, Sokratis wäre ein Thema. Jetzt ist ja Samstag gesperrt. Bartra hat es jetzt nicht ganz so schlecht gemacht, aber er hat so ein bisschen gerade im Vorwärtsgang, so ein bisschen wirkte er für mich so ein bisschen übermotiviert. Also alles keine Ideallösung und so ein Backup für Piszczek ist eigentlich seit Jahren Thema. Durm wäre einer, das ist korrekt, aber Durm ist leider auch sehr verletzungsanfällig.
Ja, das wird sowieso ein Problem dann am Samstag, da gehen wir dann gleich zum Ende der Sendung nochmal drauf ein. Patrick fragt, welche Tabelle denn lügt, die der Bundesliga oder die der Champions League?
Die Frage habe ich heute exakt so auch gestellt, welche Tabelle lügt. Ich glaube, ja, die Wahrheit liegt in der Mitte, ne? Das muss man sagen. Also in der Bundesliga, da bleibe ich auch bei. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat so ein bisschen widersprochen, hat gesagt, die mehr von dem leichten Auftaktprogramm in der Bundesliga, das wäre eben eine mehr, das würde nicht stimmen. Ich sehe es trotzdem ein bisschen so, also ich glaube, dass die Gegner in der Bundesliga bis zum Leipzig-Spielen nicht die Klasse hatten, um Borussia Dortmund ernsthaft zu fordern. Leipzig war jetzt der erste richtig starke Gegner, der auch Dortmund wirklich Paroli geboten hat. Ich hatte das so ein bisschen von Gladbach erhofft. Die hatten eigentlich auch Chancen, also das 1:6 aus Gladbacher Sicht gab dieses Spiel jetzt auch nicht unbedingt wieder. Allerdings waren sie auch dann nicht durchgängig gefährlich. Also jetzt kommen in der Bundesliga die Herausforderungen, von daher Tabellenplatz 1 so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen zu rosarot. Andersrum in der Champions League, in Tottenham hätte man, glaube ich, nicht verlieren müssen. Da hat man sich ein bisschen dumm angestellt. Ja, Madrid musste man anerkennen, hatte sehr, sehr gute Form an diesem Abend. Und jetzt war in Nicosia einfach ein sehr, sehr schlechter Auftritt. Also beide Tabellen lügen ein bisschen und die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte.
Ich bin gespannt, wie das dann in der Bundesliga wird gegen so Gegner wie, ja, also Mönchengladbach hat man ja schon gespielt, das ist ja der Witz. Also die sind ja, glaube ich, aktuell Fünfter. Ich meine, wenn man die so schlägt und dominiert, naja. Gut, dann die Frage, die von Andreas kommt. Ist es angedacht, einen neuen Torwart zu verpflichten? Mit einem Torwart, der so einfache Fehler macht, kommt man nicht weit. Also, die Kritik an Roman Bürki ist zuletzt immer größer geworden. Ich habe gestern auch, das muss ich jetzt hier mal anbringen, eine komplett schwachsinnige Äußerung eines Kollegen aus der Schweiz gelesen, der schreibt, es würde eine wahre Hetzjagd gegen Roman Bürki stattfinden. Also bei uns natürlich ja, nicht. Bitte sag was dazu, Dirk.
Das habe ich auch gelesen und musste schmunzeln, wenn man jetzt weiß, dass der Blick in der Schweiz ja noch boulevardesker ist als die Bild in Deutschland, kann man das schon wieder ein bisschen relativieren. Also Hetzjagd auf Roman Bürki. Natürlich haben wir die Diskussion auch gemacht. Man kommt ja auch da nicht dran vorbei. Er hat in der Champions League jetzt keine gute Saison bislang. War an 4 der 7 Gegentore ja indirekt oder direkt eben mit beteiligt. Und man konnte jeweils darüber diskutieren, Torwartfehler oder nicht. Er hat auch gegen Leipzig jetzt beim, lass mich gerade überlegen, 1:1, der Kopfball, wo er eben am Ball vorbeirauscht, sah jetzt auch nicht unbedingt besonders gut aus, aber also ich wehre mich so ein bisschen, oder ich empfinde es als ein bisschen überzogen, jetzt eine Torwartdiskussion anzuführen, denn wirklich fand ich, hat sich nach einem Gewöhnungsjahr im ersten Jahr, hat eine sehr, sehr gute zweite Saison gespielt letztes Jahr. Und wenn man jetzt mal zurückdenkt, es gab 5 Bundesligaspiele ohne Gegentor, das war ein Startrekord. Ich kann mich an Spiele erinnern, wie du eben schon gesagt hast, Gladbach, klar, man hat das Spiel dominiert, aber bevor man überhaupt selber zum Zug kam, hätte Gladbach schon 2:0 führen können. Hat Roman Bürki sehr, sehr gut gehalten. Die Spieler haben das ähnlich gesehen. Klar, sie schützen jetzt natürlich auch irgendwann ihren Torwart so ein bisschen. Das muss man ja auch machen. Der Trainer hat es auch getan, Sportdirektor hat es getan. Ich glaube, es gibt wirklich noch, vielleicht muss man noch sagen, keine Torwartdiskussion bei Borussia Dortmund. Ich glaube, Bürki ist die klare Nummer 1. Es gibt ja auch Bestrebungen, jetzt wohl den Vertrag mit ihm zu verlängern. Der läuft 2019, glaube ich, aus. Ich halte es ein bisschen für überzogen. Man muss natürlich über seine Patzer diskutieren und der am Dienstag, ja gut, der lässt sich nicht wegreden. Das ist ein Fehler gewesen. Der war gravierend und hätte Dortmund fast eben noch den Punkt angekostet. Aber generell würde ich einfach mal sagen, vertraut diesem Torwart. Er ist in einer Phase im Moment, wo einiges nicht so ganz gut läuft für ihn. Aber eben, es ist ja auch logisch, er ist ein sehr ehrgeiziger Torwart, ein ambitionierter Torwart. Der macht sich sicherlich sehr, sehr viele Gedanken. Und das trägt natürlich dann eben zusätzlich auch nicht gerade zur Sicherheit bei. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich grundsätzlich sagen würde, da muss man sich jetzt Gedanken machen. Das sehe ich also ein bisschen anders.
Es wäre, finde ich, komplett fahrlässig, wenn man den jetzt gegen Frankfurt auf die Bank setzt. Das wäre für ihn, glaube ich, katastrophal.
Das wird auch nicht passieren. Also ich weiß nicht, wer auf solche Ideen kommt. Wenn man sich mal jetzt so eine Mannschaft auch anguckt und so ein Konstrukt Fußball-Profi-Mannschaft anguckt oder generell so eine Fußballmannschaft anguckt, was würde denn passieren, wenn der Trainer ihn jetzt am Samstag auf die Bank setzt? Da wäre er vernichtet, um das mal so zu sagen. Das ist jetzt ein sehr, sehr hartes Wort, aber das kann der Trainer gar nicht machen. Selbst wenn er wirklich jetzt grundsätzlich nicht zufrieden wäre, aber dann müsste es grundsätzliche Zweifel geben daran, ob Roman Bürki der richtige Mann ist, und ich glaube, die gibt es tatsächlich nicht. Natürlich registriert man, dass er gerade keine gute Phase hat, dass er auch einige Spiele hat, wo es eben Tore gibt. Ja, nicht direkte Fehler, vielleicht aber sah er nicht ganz gut aus. Diese Dinger gab es ja, 3:1 gegen Madrid zum Beispiel, wieder diese Torwartdiskussion, kurze Ecke und so weiter. Kein direkter Fehler von ihm, aber naja, gut, vielleicht kann man den halten. Die Dinger in Tottenham, genau das Gleiche. Ich glaube, es gibt keine grundsätzlichen Zweifel im Moment, also anders höre ich auch nichts. Und es gibt keinen Grund jetzt für Bosch da irgendwas zu ändern. Und wie du schon sagst, wenn er ihn aus dem Tor nehmen würde, hätte er ihn komplett beschädigt. Das wird nicht passieren. Ich habe jetzt mal so spekuliert, dass vielleicht natürlich mal angedacht war, auch um an Weidenfeller ins Spiel zu geben, vielleicht beim Pokal in Magdeburg. Das Thema dürfte sich damit eigentlich auch erledigt haben, denn man kann Roman Bürki jetzt im Moment nicht aus dem Tor nehmen. Ganz im Gegenteil, man muss jetzt ein bisschen auch versuchen, ihm zu helfen, ihm wieder Sicherheit zu geben. Und jedes Zu-Null-Spiel wird da helfen. Und vielleicht haben wir in 2 Wochen schon wieder eine ganz andere Situation, dass Roman Bürki dann tatsächlich auch mal wer an sich gerettet hat, und dann ist diese Diskussion ja auch dann ganz schnell wieder vorbei.
Ja, hoffentlich nicht, weil wenn ein Sieg rettet, dann würde das bedeuten, dass die Abwehr wieder nicht gestanden hat. Aber egal, kommen wir zur nächsten Frage und die beschäftigt sich mit der Taktik. Denn wieso schafft es der BVB nicht, mit pressingorientierten Mannschaften umzugehen? Fehlen dafür die Abwehrspieler, um die Gegner gut auszuspielen? Ich finde, dass gerade in der letzten Rückrunde ja Marc Bartra da sehr, sehr gut gespielt hat, was genau diese Geschichte angeht, sehr stabil geworden, was die Spieleröffnung angeht und seine Pässe, aber der hat natürlich jetzt in Nikosia auf der Außenbahn gespielt und das ist, finde ich, quasi verschenkt, wenn man ihn da aufstellt. Deswegen, du hast es auch eben gesagt, als wir über diese Partie gesprochen haben, die meisten haben erwartet, Sokratis auf der rechten Seite und Bartra dann im Zentrum neben Toprak, um eben diese Sicherheit im Spielaufbau zu haben, denn Sokratis, das ist okay, aber nicht überragend. Und Bartra, der kann das deutlich besser. Ich finde, Bartra muss immer spielen, wenn er fit ist, denn er hat hier die besten Fähigkeiten aller Innenverteidiger im Kader.
Ja, das sehe ich auch so. Er ist von den 3 Innenverteidigern, um die es ja eigentlich jetzt geht. Im Moment hat man Sagadou ja da gar nicht da gesehen auf dieser Position. Neven Sobotisch ist eigentlich raus, stand ja auch jetzt in Nikosia nicht im Kader. Von den 3 Innenverteidigern, die sich bislang auf den Positionen dann eben getummelt haben, ist Bartra der spielstärkste mit dem besten öffnenden Pass. Ja gut, jetzt Dienstag hat Bosch eben anders entschieden. Er hat ihn auf die rechte Seite gepackt. Damit war klar, dass eben Toprak und Sokratis innen spielen. Toprak macht keinen ganz so guten Eindruck im Moment. Das ist ein riesiges Problem. Und dieses Befreien aus dem Pressing des Gegners hängt natürlich damit zusammen, dass eben aus der Innenverteidigung und eben vom Sechser gute Bälle kommen, mit denen man diese Pressinglinie eben auch überspielen kann. Und das ist ein großes Thema, denke ich mal, im Moment auf jeden Fall. Lösung habe ich jetzt eigentlich auch nicht so in Sicht. Denn am Samstag fehlt Sokratis. Bartra wird vielleicht wieder auf der Seite gebraucht. Was machen wir denn dann innen? Spielen wir mit Subotic und Sagadou? Kann ich mir jetzt eigentlich auch nicht so vorstellen. Weil das wäre ja eine Variante, die überhaupt nicht eingespielt ist. Und von daher wird es irgendeine andere Lösung geben. Vielleicht eben dann doch wieder, wenn Toprak nicht kann, dass Bartra dann eben in der Innenverteidigung spielt und dass man mit Toljan auf der rechten Seite dann doch nochmal versucht. Vielleicht auch eine ganz andere Variante, indem man einen defensiven Mittelfeldspieler vielleicht mal rauszieht. Schalke hat das ja gerade vorgemacht mit Stamboli, der eigentlich ein Sechser ist und urplötzlich auf der rechten Abwehrseite in der Viererkette eben zu sehen ist. Also vielleicht gibt es so eine Variante, grundsätzlich aber richtig, was der User da schreibt. Das Befreien aus dem Pressing muss über die Innenverteidiger, über gute öffnende Pässe kommen und davon haben wir leider in den vergangenen Wochen zu wenig gesehen.
Ein Spieler, der der Mannschaft wahrscheinlich sehr weiterhelfen könnte, ist der, den Steve anspricht, nämlich Rafael Guerrero. Wann ist er wieder eine ernsthafte Alternative? Denn gerade er ist ja jemand mit seiner technischen Klasse und Übersicht, schreibt er, der ein fehlender Mosaikstein in diesem taktischen Korsett sein kann.
Sehe ich auch so. Er hat jetzt also trainiert bei der U23, als die Profis auf Zypern waren. Ich denke, das geht jetzt Schritt für Schritt. Man darf nicht vergessen, dass er ewig lange raus ist. Und es gibt so das Gefühl, wenn die Leute dann hören, ah, der ist wieder zurück im Mannschaftstraining, dann Mittwoch trainiert, dann kann er Samstag doch spielen. Das mag in der Kreisliga funktionieren, vielleicht sogar noch in der Landesliga. In der Bundesliga ist es, glaube ich, unmöglich. Man muss da auch natürlich gucken, dass man so einen Spieler dann ja nicht nach 2 Wochen wieder verlieren will, weil man einfach ihn viel zu früh, viel zu gefordert hat. Also es wird noch ein bisschen dauern. Ich könnte mir vorstellen, ja, vielleicht zum Bayern-Spiel auch eben, das sind ja mal so Breaks, wo dann Trainer sagen, okay, dann haben wir noch mal 2 Wochen wirklich Zeit, vernünftig Aufbautraining durchtrainieren und danach geht's dann. Schmelzer ist jetzt schneller zurückgekommen eigentlich als gedacht. Da hatte Jäger eigentlich damit gerechnet, dass es vielleicht noch erst nach dem Magdeburg-Spiel was werden könnte. Er war jetzt am Dienstag schon wieder dabei, aber auch eben da hat man gesehen, da reichte dann die Kraft nicht für 90 Minuten. Da musste er dann auch nach 70 Minuten runter, einfach um seinen Einsatz jetzt am Wochenende nicht zu gefährden, um nicht eine Verletzung zu riskieren. Also ich denke, man muss immer Geduld haben, was sehr, sehr schwierig ist, gerade wenn es nicht läuft. Es ist sehr, sehr schwer, dass man eben auch sagt, okay, wir folgen jetzt nicht so diesem Impuls. Alles klar, der ist wieder da im Training, dann werfen wir da gleich rein. Der hat eine schwere Verletzung gehabt, der war lange raus, der braucht einen vernünftigen Aufbau und das wird, glaube ich, noch so 2 Wochen dauern bei Guerrero. Aber dann ist er auf jeden Fall natürlich einer, der, ja, gerade diese Elemente, Ballsicherheit, Überblick, Pass nach vorne, das kann er alles bringen und ich glaube, man wird ihn dann auch sehnlichst zurück erwarten.
Ich freue mich sehr auf ihn, denn ich glaube, das ist ein Spieler, der der Mannschaft tatsächlich sehr, sehr weiterhelfen kann. Gerade gegen Leipzig wäre das super gewesen, den auf der linken Seite mit dabei zu haben, weil da war verhältnismäßig viel Platz, gerade nachdem dann 10 gegen 10 gespielt wurde, nach der roten Karte auch gegen Leipzig. Ja, was haben wir denn hier noch? Ah ja, und zwar lese ich da häufiger Hype und Bosch in einem Satz. Der ist anscheinend verflogen.
Die Ergebnisse nicht stimmen, dann ist es sehr, sehr schnell vorbei. Ja, ich habe im Kicker heute Morgen schon gelesen, Jürgen Kohler sagt, der Trainer muss weg von seiner Sturheit, er muss darauf reagieren, dass die Abwehr nicht so richtig dicht ist, dass Dortmund oft in Kontersituationen kommt, wo es richtig lichterloh brennt. Und ich finde auch, dass Bosch gucken muss, dass er natürlich anpassen muss, seine Taktik an das, was er da auf dem Platz von seiner Mannschaft sieht. Ich fand jetzt die Reaktion in Nikosia eigentlich gar nicht so schlecht. Also wir hatten erst überlegt, rein Verteidiger, das schrie so ein bisschen nach Dreierkette. Und da haben wir dann auch diskutiert, macht er das? Der ist ja ein Holländer, der spielt eigentlich immer Viererkette, 4-3-3. So kam es dann tatsächlich auch und es war ein bisschen überraschend, dass Bartra immer auf der Seite auftauchte. Aber er hat schon mal reagiert eben auf das, was er gegen Leipzig gesehen hat. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird. Er hat es bei Ajax ja gnadenlos durchgezogen. Da gab es dann auch so ein bisschen Rückschläge. Er hat von vornherein gesagt, dass er damit rechnet, dass es die auch in Dortmund geben könnte. Er war ja dann selbst überrascht, wie gut es eigentlich am Anfang lief. Und ich kann mich aber gut erinnern, dass er, als er dann so gelobt wurde, ich glaube, das war bei diesem Brinkhoffs Ballgeflüster, dieser Sendung vom BVB, dass er dann gesagt hat, ja, das kann ja ganz schnell gehen, dann ist das auch wieder vorbei mit dem Lob. Und es ist jetzt leider tatsächlich so gekommen, dass dann auch kritische Stimmen gleich laut werden. Also ich glaube, er ist trotzdem ein Trainer, der dem Verein im Moment gut tut, einfach durch seine Art, ruhig, besonnen, sehr, sehr akribisch und sehr, sehr konsequent in seinem Handeln. Aber er muss natürlich auch sehen, dass er in Dortmund, das weiß Peter Bosch ja auch, dass er da einen Verein hat, wo bei allen Entwicklungsprozessen, die Mannschaften immer durchmachen, am Ende trotzdem Ergebnisse noch parallel stimmen müssen. Ja, und das ist ja auch die Maxime jetzt für die kommenden Wochen. Man muss gucken, dass man insgesamt mehr Stabilität reinkriegt, aber trotzdem bei allem, was man probiert, es muss am Ende unterm Strich immer ein Ergebnis rauskommen. Und ich finde es gut an ihm, dass er wenig verklausuliert Fehler anspricht, dass er auch ganz klar sagt, das reicht so nicht, das war schlecht von uns. Und wenn er sagt schlecht von uns, meint er natürlich auch sich selbst. Und er hat jetzt auch den bemerkenswerten Satz gesagt, zweimal nacheinander verlieren, das geht bei einem Verein wie Borussia Dortmund, oder nicht gewinnen, so war es ja richtig. Zweimal nacheinander nicht gewinnen, das geht bei einem Verein wie Borussia Dortmund nicht. Und das sind ja dann auch Sätze, an denen er sich messen lassen muss. Und da können wir jetzt mal gespannt sein. Aber das ist genau das Gleiche wie bei der Diskussion mit Umbürki. Man darf nicht so dieses Schwarz-Weiß-Denken, glaube ich. Man darf da nicht nur so rein verfallen, denn es sind viele dynamische Prozesse, die so ablaufen während einer Saison. Und es geht nicht leider nicht nur immer bergauf.
Starker Tobak hier dann auch von den Hörern. Andreas fragt nämlich, ist Bosch der Richtige? Und darauf antwortet ein anderer Hörer, waren Doll und Röber die Richtigen? Na gut, also das ist mir dann doch ein bisschen zu polemisch, auch wenn es einigermaßen witzig ist. Doll und gerade Röber, das waren, glaube ich, keine Spieler, die in die Annalen, Trainer, Entschuldigung, die in die Annalen von Borussia Dortmund positiv eingegangen sind. Wir haben noch zwei Sachen zum Ende von den Hörern. Und zwar würde Steven gerne wissen, wie wird die Mannschaft den abzusehenden Abstieg in die Europa-Liga aufnehmen?
Also ich glaube, die Enttäuschung war direkt nach dem Spiel Nikosia, die war schon groß, das hat man auch gemerkt. Das ist aber das Gute im Fußballgeschäft, dass es relativ zügig weitergeht und man dann wieder sich auf nächste Sachen konzentrieren muss. Ich glaube eigentlich nicht, dass es ein großes Problem sein wird. Und wenn man mal sieht, wann dann Borussia Dortmund einsteigen wird in diese Europa League. Also es wäre schwieriger gewesen oder damals, als dieses unglaublich schlechte Jahr am Ende der Ära Klopp war und man sich soeben noch für die Europa League ja qualifiziert hat, da war das Motivationsproblem am Anfang vielleicht ein bisschen größer, weil dann hatte man eine Gruppenphase und dann ging es zu Vereinen, wo man dachte, wo ist das eigentlich und wo spielen wir da eigentlich? Jetzt steigt man dann im Sechzehntelfinale ein. Da sind sicherlich immer noch ein paar Gegner bei, wo man sagt, okay, alles klar, müssen wir das jetzt wirklich und dann dahin fliegen und so weiter und so weiter. Aber die Qualität, die nimmt ja doch deutlich zu und spätestens dann ab, ich sag mal so Achtelfinale, ist die Europa League auch ein Wettbewerb mit richtig guten Gegnern und attraktiven Spielen. Und man hat das ja gesehen, man hat in Porto gespielt, man hat Tottenham damals ja gespielt, man hat Liverpool gespielt. Ja, das hat schon Spaß gemacht. Also ich fand dieses Jahr gar nicht so schlecht und der Wettbewerb fehlt ja immer noch so ein bisschen auf dem Titelkopf. Vielleicht ist es ja dann tatsächlich, wenn es dann so kommen sollte, auch ein lohnenswertes Ziel, einfach zu sagen, okay, vielleicht können wir das ja dieses Jahr hinkriegen. Also ich glaube nicht, dass es am Ende ein großes Problem sein wird. Es ist ein internationaler Wettbewerb, es sind Flutlichtspiele in der Woche, das ist eigentlich das, was jeder Profi möchte. Schade, dass es dann nicht Barcelona ist. Auf der anderen Seite, gegen Barcelona ist die Chance dann auch rauszufliegen, ja, und auch deutlich größer.
Du immer mit deinem Barcelona, das gibt's doch gar nicht. Kannst du da nicht mal privat hinreisen? Das ist ja unglaublich.
Ja, könnte ich natürlich machen, aber man will ja dann auch das journalistisch irgendwie aufarbeiten und das fände ich mal sehr spannend. Also ich hätte das gerne mal gesehen, Dortmund gegen Barcelona. Dies Jahr wird es wohl leider wieder nichts mehr, vielleicht nächstes Jahr, mal gucken.
Und Steven hat da noch eine Anmerkung. Ist das eine Chance oder ein lästiges Beiwerk zum eventuellen Ziel Deutsche Meisterschaft, wenn man in der Europa League spielt? Schwierig zu beantworten, wenn man dann gerade in die Phase kommt, so ab Achtelfinale Europa League, wo es ja dann Richtung Finale auch geht.
Ja, es ist zumindest dann mal wieder jetzt noch zwei Spiele mehr, als wenn man in der Champions League überwintern würde. Da kommt ja dann dieses 16-Finale noch dazu. Und am Ende der Saison ist natürlich, wenn man die vielen Spiele in den Beinen hat, ist natürlich dann auch klar die Belastung ein Thema. Ich bin aber dagegen, auch jetzt zu sagen, okay, dann scheiden wir halt irgendwie ja früh aus und dann konzentrieren wir uns voll auf die Meisterschaft. Das funktioniert in den seltensten Fällen. Manche Vereine können sich so ein bisschen erholen davon natürlich und können sich dann wirklich mal neu aufstellen, aber das muss Borussia Dortmund eigentlich, denke ich mal, gar nicht. Nee, diese Mannschaft sollte schon einen Anspruch haben, in den Wettbewerben, wo sie spielt, auch möglichst lange dabei zu sein und die Breite im Kader, bis auf so ein paar Positionen, was wir jetzt gerade feststellen, wo es dann vielleicht doch ein bisschen hakt, aber die Breite ist eigentlich jetzt mittlerweile ja auch größer und von daher kann man diese Parallelbelastung, glaube ich, auch ganz gut wegstecken.
Maxim unkt schon und fragt, wo wir den Europa-League-Titelgewinn feiern werden. Ja, wir beide, Dirk, in Lyon.
Ja, ja, das wird dann so sein. Lyon, haben wir ja schon drüber gesprochen, letztes Jahr war ich dort. Auch eine schöne Stadt.
Ja, absolut, eine sehr, sehr schöne Stadt. Ich bin auch da gewesen, nicht zum Spiel der... Nee, Moment, zu welchem Spiel warst du denn da?
Deutschland Quatsch, wir haben da, nee, wir sind nur durchgereist, du hast vollkommen recht. Wir haben ja gar nicht in Lyon gespielt, ja. Die Deutschen. Aber wir sind immer über Lyon gereist. Von daher waren wir da immer, hat ein bisschen Aufenthalt.
Irgendein Spiel habe ich da gesehen. Ich weiß gar nicht mehr welches. Belgien gegen Italien, glaube ich, war es. Ja, auf jeden Fall schönes Stadion, eine schöne Stadt. Also da kann man es durchaus mal aushalten, insbesondere wenn man nebenbei noch ein bisschen arbeiten muss und vielleicht Borussia Dortmund spielt. Also es könnte schlimmer kommen, aber wir denken schon sehr, sehr weit voraus. Bleiben wir in der nahen Zukunft, kommen wir zum Abschluss der Sendung noch auf das Thema Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund zu sprechen. Ich würde wie folgt aufstellen, defensiv, auch wenn das zuletzt sehr wackelig war. Toljan, Bartra, Sagadou und Schmelzer.
Ja, es hängt so ein bisschen jetzt von Toprak ab, was mit Toprak passiert. Ich glaube, dass er spielen kann, dann wird er auch spielen. Und dann ist hier eben die Entscheidung, was macht Bosch mit Toljan? Bringt er ihn oder stellt er eben dann vielleicht Bartra wieder auf die Seite und spielt innen dann mit Sagadou und Toprak? So oder so eine Abwehrformation, die wieder nicht eingespielt sein wird, nicht besonders gut auf jeden Fall. Und das an einem Ort, Frankfurt, ja, ich kann mich letztes Jahr daran erinnern, eine ganz, ganz dumme Niederlage mit einer anschließenden Wutrede. Also kein leichtes Auswärtsspiel auf jeden Fall. Und trotzdem sind die Signale ja klar, Borussia Dortmund muss den Trend stoppen, muss ein Zeichen setzen. Jetzt auch, dass das jetzt, was in den letzten zwei Wochen jetzt passiert ist und was auch vielleicht davor schon so ein bisschen anzusehen war, dass man da jetzt gegensteuern will.
Ich hoffe, dass das irgendwie funktionieren wird, denn kommende Woche würden wir gerne mal wieder über ein Erfolgserlebnis sprechen hier im Podcast, wenn es um Borussia Dortmund geht. Schön, dass ihr auch in dieser Sendung wieder mit dabei gewesen seid. Dirk, dir wünsche ich einen schönen Urlaub. Alles Weitere erfahrt ihr, was Borussia Dortmund angeht, unter ruhrnachrichten.de, bei Twitter @rnbvb. Dirk findet ihr dort unter @dirkrampe, mich unter @sascha_staat. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, die letzte Sendung, die kann man sich auch jetzt noch anhören. Das ist unsere Sendung mit Lars Ricken und über jede Bewertung bei iTunes freuen wir uns natürlich auch. Danke, dass ihr mit dabei gewesen seid und bis nächste Woche dann. Tschüss.
Bis bald.